Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Feedback in der agilen Arbeitswelt. Wünsch dir nichts. Von Susanne Petz.
Agiles Arbeiten steht in vielen Organisationen hoch im Kurs. Es erfordert nicht nur agile Methoden, sondern auch ein entsprechendes Mindset. Wer agil mit anderen zusammenarbeiten will, muss ständig im Dialog mit ihnen sein. Auf Augenhöhe. Offen für verschiedene Sichtweisen, Ideen und Vorgehensweisen. Und gleichzeitig bereit, die eigenen Sichtweisen, Ideen und Vorgehensweisen immer wieder zu hinterfragen und hinterfragen zu lassen. Nur so ist es möglich, sich gemeinsam dynamisch weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund spielt im agilen Arbeiten vor allem eine Kommunikationstechnik eine wichtige Rolle, das Feedback. Nicht von ungefähr sehen agile Methoden wie XP oder Scrum vor, dass die Anwender einander regelmäßig Feedback geben.
Doch Feedback ist nicht nur eines der wirksamsten und preiswertesten Instrumente, um Veränderungen, auch tiefe Veränderungen im Denken, anzustoßen. Es ist trotz seiner Verankerung in vielen agilen Methoden gleichzeitig eines der am meisten unterschätzten. Es ist eines, an dem sich am deutlichsten zeigt, in welchem Mindset ein agiles Team tatsächlich unterwegs ist. Wird Feedback dort als Last und Bedrohung betrachtet, spricht das nicht dafür, dass das Team wirklich im agilen Denken zu Hause ist. Wird es dagegen als wertvoller Teil eines kontinuierlichen Lernprozesses und als Chance zur Weiterentwicklung gesehen, entspricht das weit mehr einer Haltung, die es für die agile Zusammenarbeit braucht. Doch selbst dann kann es sein, dass die Feedbackkultur im Team das agile Arbeiten eher torpediert, statt es zu fördern. Denn vielen Teams ist nach meiner Erfahrung nicht bewusst, dass die Art und Weise, wie sie einander Feedback geben, weit von der für die agile Zusammenarbeit so wichtigen Augenhöhe entfernt ist, sogar bei besten Absichten.
Viele Teams, ob agile oder andere, die hierzulande ihre Feedbackkultur verbessern wollen, orientieren sich dabei am Konzept der gewaltfreien Kommunikation, kurz GFK, die der US-amerikanische Psychologe Marshall B. Rosenberg in den 1960er Jahren entwickelt hat. Kontext waren damals Rosenbergs Mediationen zur Überwindung der Rassentrennung an Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen.
Sein gewaltfreies Kommunikationskonzept umfasst 4 Schritte. Erstens, die Beschreibung konkreter, beobachtbarer Handlungen. Zweitens, das Benennen der Gefühle, die diese Handlungen ausgelöst haben. Drittens, das Sprechen über die eigenen Bedürfnisse und Werte. Und viertens, die Bitte um eine konkrete Handlung.
Mit seiner Gesprächsstruktur ging es Rosenberg darum, freiwillige Gefolgschaft zu erreichen. Die Idee dahinter, indem man die Wahrnehmung des Verhaltens eines anderen neutral schildert, dann erklärt, was das in einem auslöst, schließlich eigene Bedürfnisse verbalisiert und dann eine Bitte formuliert, gelingt es meistens, im Gegenüber nicht nur empathisches Verstehen zu erzeugen. Es gelingt häufig auch, in ihm die intrinsische Motivation zur Veränderung zu wecken, also den Willen, das eigene Verhalten, welches das Gegenüber offensichtlich belastet, zu verändern.
Beispiel: Gestern hast du mich nicht über XY informiert, so auch die beiden Male zuvor nicht. Über XY weniger zu wissen als die Kollegen verunsichert mich. Mir ist es wichtig, dass ich mich vollwertig einbringen kann. Bitte lass uns überlegen, wie wir uns enger vernetzen können.
So erfolgreich das Kommunikationsmodell bis heute ist, es gab auch schon früh Kritik daran, insbesondere dahingehend, dass Rosenbergs Struktur als zu statisch, ja künstlich betrachtet wurde. Wer sich in der Umsetzung sklavisch daran halte, wirke nicht authentisch, so die Kritiker. Allerdings ist der Ablauf der GFK kein Muss. Natürlich ist es erlaubt und sinnvoll, bausteinhaft, je nach Situation, nur einzelne Elemente zu verwenden. Es ging Rosenberg nie um ein starres Kommunikationskorsett. Es ging ihm darum, Offenheit, Transparenz und gegenseitige Wertschätzung als Prinzipien des Austauschs zu etablieren. Daher ist die gewaltfreie Kommunikation tatsächlich ein hervorragend mit agilen Grundsätzen harmonierendes Instrument. Zumindest im Prinzip.
Um sie für den Business-Kontext zu adaptieren, haben viele Organisationen aus der gewaltfreien Kommunikation das sogenannte 3W-Feedback gemacht. Das W steht für Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Eine Formel, die man sich leicht merken kann. Zugleich ist es aber auch genau die Formel, mit der vielerorts so umgegangen wird, dass sich die Idee Rosenbergs, einen offenen Dialog auf Augenhöhe zu erreichen, nicht wirklich erfüllt. Ich habe häufig erlebt, wie die 3W und dabei vor allem das Letzte eher wegführen von einer Kultur der Selbstverantwortung, des gegenseitigen Vertrauens und der psychologischen Sicherheit. Daher habe ich das Modell weiterentwickelt und aus dem 3W ein 3A-Feedback gemacht, das ich in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen vermittle.
Das A steht dabei für die drei Feedback-Schritte oder Komponenten Anlass, Auswirkungen und Alternativen. Während die ersten beiden vor allem andere Akzente setzen als das 3W-Feedback, wie es üblicherweise verstanden und umgesetzt wird, schlägt der letzte Schritt einen gänzlich anderen Weg vor als das vom 3W-Feedback und der gewaltfreien Kommunikation geforderte Wünschen oder Bitten.
Erste Feedback-Komponente? Anlass. Rückmeldungen zur Gewohnheit machen, statt Feedback nur im Ernstfall geben. Hinter der ersten Komponente des 3A-Feedback steht, wie auch im 3W-Feedback, die Idee, dass Nähe und Vertrauen erst entstehen können, wenn zwei Menschen ihre unterschiedlichen Welten miteinander abgleichen. Jede Wahrnehmung ist subjektiv und unser aller Aufmerksamkeit ist selektiv. Will heißen, was wir wahrnehmen und wie wir wahrnehmen, hängt von unseren unterschiedlichen Prägungen und Lebenserfahrungen ab. Selbst zwei Kolleginnen, die ein und dasselbe Meeting besucht haben, berichten daher unter Umständen hinterher ganz anders darüber. Je nachdem, in welchem individuellen Bezug sie zu den besprochenen Themen und Vorkommnissen im Meeting stehen. Wer sich das bewusst macht, versteht, warum es sinnvoll ist, zu Beginn eines Gesprächs nicht mit einer Bewertung herauszuplatzen, sondern schlicht zu beschreiben, was einem aufgefallen ist und zugleich offen dafür zu bleiben, dass das Gegenüber die Situation ganz anders erlebt haben könnte.
In der Praxis ist es gleichwohl schwer, Wahrnehmungen zu schildern, die nicht beurteilend oder bewertend sind. Insbesondere dann, wenn sich im Laufe der Zeit schon einiges an Frust angesammelt hat, kommt es zu Ausbrüchen, die alles andere als neutral beschreibend sind. Denn Unsicherheit, Angst, die Beziehung zu gefährden, aber auch die stetig wachsende Arbeitsverdichtung lässt viele Menschen vieles, was sie am Verhalten anderer stört oder nicht zufriedenstellt, lieber lange still hinnehmen, als es offen auszusprechen. In dieser Zeit staut sich jede Menge an. Und es reifen eigene Interpretationen des Erlebten heran, die unter Druck in einem Ausbruch, der deutlich übers Ziel hinausschießt, aus einem herausplatzen können. Dich interessiert das ja ohnehin nicht. Dauernd fällst du mir in den Rücken. Die Folge? Diejenigen, an die die Vorwürfe gerichtet werden, machen die Schotten dicht. Und am Ende landen beide auf der falschen Spur von Vorwurf und Rechtfertigung, von Anklage und Verteidigung. Die Möglichkeit einer Kommunikation auf Augenhöhe rückt in weite Ferne.
Meine Idee im Kontext des 3A-Feedbacks? Um die Gefahr zu verringern, dass das neutrale Schildern von Wahrnehmungen zum Ding der Unmöglichkeit wird, sollten wir die Feedback-Anlässe vermehren. Man könnte es sich, etwa in einem Team, zur guten Gewohnheit machen, einander zu erklären, was am Verhalten des anderen die Aufmerksamkeit erregt hat. Besonders vielversprechend finde ich einen Weg, den manche bei der Adaption der gewaltfreien Kommunikation bereits gehen. Sie setzen das 3W-Feedback nicht nur ein, um eine Veränderung beim Gegenüber zu bewirken, sie nutzen es auch für positive, bestärkende Rückmeldungen.
Im Unterschied zu gut gemacht und weiter so hat ein solches Feedback, für das sich jemand genau überlegt hat, welche Handlung konkret es war, die eine positive Wirkung entfacht hat, einen viel nachhaltigeren Effekt. Feedbacknehmende fühlen sich damit stärker ernst und wahrgenommen. Gleichzeitig ist es eine gute Schulung auch für die kritischeren Rückmeldungen. Idealerweise pendelt sich in einem Team ein Verhältnis von Gesprächen aus positivem Anlass und solchen aus herausfordernderem Anlass von mindestens 3:1 ein. Dabei sollten auch Rückmeldungen zu Kleinigkeiten, die einem gut gefallen oder die einem gegen den Strich gehen, Usus werden, nach dem Motto, kein Anlass ist zu klein. Dann wären alle in Übung und hätten weniger Sorgen, ob sie ein Feedback in kritischen Fällen gut und angemessen vermitteln können.
Ständiges Feedback im Arbeitsalltag muss auch keineswegs durchformalisiert daherkommen. Es kann zum Beispiel eine kluge Strategie sein, eine Kollegin, über deren Verhalten man sich kürzlich geärgert hat, bei Gelegenheit mit einer offenen Frage zum Gespräch einzuladen, etwa mit »Wie hast du eigentlich das Meeting gestern erlebt?« Manchmal braucht es nichts anderes als eine gemeinsame Bestandsaufnahme, um auch bei der Kollegin den Wunsch nach einer Veränderung zu wecken. Beide Seiten legen die Puzzleteile ihres Blicks auf die Realität auf den Tisch und schieben sie zu einem gemeinsamen Bild der Situation, des großen Ganzen, zusammen. Wichtig jedoch, der Gradmesser für den Umfang des Gesprächauftakts sind nicht die Bedürfnisse des Feedbackgebers, Gradmesser ist das Gegenüber. Es gilt in keinem Fall länger zu reden, als beim anderen Interesse am Gesagten spürbar ist. Andernfalls würde das Gegenüber möglicherweise schon diesen ersten Feedbackschritt nicht mehr als konstruktiven Austausch auf Augenhöhe empfinden.
Zweite Feedback-Komponente: Auswirkungen. Emotionale Wirkungen aufzeigen, statt nur über sachliche Konsequenzen reden. Im zweiten Schritt sieht das 3W-Feedback, angelehnt an die gewaltfreie Kommunikation, vor, dass die feedbackgebende Person ausspricht, welche Wirkung das Verhalten des Feedback-Adressaten oder der Feedback-Adressatin auf sie hat. Explizit soll hier auch zur Sprache gebracht werden, welche Gefühle das Verhalten in einem auslöst oder ausgelöst hat. Doch gerade das passiert im Arbeitsleben nach meiner Erfahrung fast nie. Man spricht stattdessen ausschließlich über die sachlichen Auswirkungen, die ein Verhalten hat. Wenn ein achtköpfiges Team mit einem Meeting nicht beginnen kann, weil eine Person fehlt, wird dieser später zurückgemeldet, wie viel geldwerte Arbeitszeit vergeudet wurde. Das ist unanfechtbar rational. Ohne eine Erklärung, wie die feedbackgebende Person sich dabei gefühlt hat, käme es wahrscheinlich ziemlich konfrontativ an.
Emotionale Auswirkungen zu thematisieren, ist jedoch immer noch ein Tabu. Oder aber es wird schlicht als unnötig abgetan. Darüber muss ich doch nicht reden. Der kennt mich Jahrzehnte. Da kann er sich doch denken, dass mich die Unsicherheit, sollen wir jetzt anfangen oder nicht, verrückt macht. Doch das ist ein Irrtum. Nur weil ich in einer Situation ein bestimmtes Gefühl habe oder nicht habe, heißt das nicht, dass dies beim Gegenüber genauso ist und dass mein Gefühl dem Gegenüber in diesem Augenblick bewusst ist. Es ist wie mit der Wahrnehmung. Auch was wir empfinden, hängt stark von unseren Vorerfahrungen ab. So kann sich das Teammitglied, das immer wieder zu spät zu Sitzungen kommt, vielleicht gar nicht vorstellen, wie sehr das die anderen verärgert.
Wenn sie jedoch nicht ausgesprochen werden, können Gefühle im Hintergrund über Jahre umso stärker wirken und zerstörerische Kräfte entfalten, die das gegenseitige Vertrauen unterminieren. Wer etwa aufgrund verschiedener vorheriger Situationen zu dem Schluss gekommen ist, dass ihn Kollegin X nicht wertschätzt, wird deren Verhalten stets in diesem Lichte interpretieren. Für eine gute Zusammenarbeit ist das Gift. Benennen wir dagegen die Gefühle, die ein Verhalten in uns auslöst, und zwar ohne Vorwurf, indem wir Ich-Botschaften senden, etwa »Ich bin enttäuscht, ich bin ratlos«, geben wir unserem Gegenüber damit die Chance, sich in uns einzufühlen. Und genau das ist der Punkt, der aus Feedback ein Instrument macht, das Menschen wahrhaft empowert, das sie dazu bringt, Verantwortung für eine Win-Win-Lösung zu übernehmen.
Immer wieder habe ich erlebt, wie ein Gegenüber bei der Schilderung der emotionalen Auswirkungen, die sein Verhalten auf jemand anderen hat oder hatte, in höchste Aufmerksamkeit versetzt wurde. Ja, dass diese Schilderung regelrecht betroffen machte. Sehr häufig entsteht nach der Offenbarung der eigenen Verletzung oder Ratlosigkeit erst einmal eine Pause. Sie zeigt, dass sich beim Gegenüber innerlich etwas bewegt, dass die sonst oft automatisch einsetzende Abwehr bröckelt. Dies ist ein Moment, der das Prädikat echte Begegnung verdient. Ein Moment, der Bewegung und Entwicklung verheißt, denn ab jetzt wird es möglich, sich aufeinander einzulassen und gemeinsam nach Alternativen für das bisherige Verhalten zu suchen.
Das Sprechen über Gefühle ist somit alles andere als die ohnmächtige Geste, als die es oft hingestellt wird. Im Gegenteil, es ist eine mächtige Strategie. Denn wenn es Kollegin X ärgert, dass Kollege Y immer wieder versäumt, sie über wichtige neue Entwicklungen in Kenntnis zu setzen, kann er zwar die Auffassung vertreten, das interessiert mich nicht oder das ist übertrieben. Doch die Gefühle von X haben trotzdem Bestand. Auf ein »Ich bin enttäuscht« kann der Kollege nicht antworten. Das stimmt nicht. Die Enttäuschung der Kollegin lässt sich nicht einfach wegwischen. Wer mit ihr konfrontiert ist, wird das in den meisten Fällen auch nicht wollen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass er oder sie die Bereitschaft entwickeln wird, gemeinsam mit der Person, die sich enttäuscht, wütend oder nicht wertgeschätzt fühlt, das Problem anzugehen und gemeinsam nach neuen Wegen des Umgangs miteinander zu suchen. Der Grund dafür? Die Verletzlichkeit, die jemand zeigt, der seine Gefühle ohne Anklage ausspricht, signalisiert dessen Bereitschaft, vom hohen Ross der Bewertung abzusteigen und sich auf Augenhöhe zu begeben.
Schon allein das Nachdenken über die eigenen Gefühle, das dem Aussprechen vorausgehen muss, führt oft dazu, dass uns klar wird, es gibt Gründe für unser Fühlen, die aber womöglich genauso viel mit uns selbst wie mit der objektiven Situation zu tun haben. Und es gibt Gründe für das Verhalten des anderen, die aber womöglich andere sind als die, die wir dahinter vermuten. Gehen wir mit einer solchen, wie es in der Transaktionsanalyse heißt, Okay-Okay-Haltung ins Gespräch, trägt auch das dazu bei, eine offene Atmosphäre zu schaffen, in der unser Gegenüber sich höchstwahrscheinlich nicht schützen muss, sondern offen dafür sein kann, nach neuen Lösungen und Wegen zu suchen.
Dritte Feedback-Komponente: Alternativen. Über neue Wege verhandeln, statt Forderungen stellen. Gefühle sind entscheidende Hinweisgeber auf unsere Bedürfnisse und Werte. Negative Gefühle zeigen an, dass Bedürfnisse, etwa das nach Sicherheit, Anerkennung oder Zuverlässigkeit, nicht erfüllt sind. Positive Gefühle deuten darauf hin, dass unsere Bedürfnisse in einer Situation gestillt sind. Die Enttäuschung darüber, dass eine Kollegin häufig zu spät oder gar nicht an unserem Meeting teilnimmt, ist vielleicht deshalb so groß, weil wir schon einmal negative Erfahrungen damit gemacht haben, dass nicht alle Perspektiven in einem Prozess integriert waren. Indem wir der saumseligen Kollegin das erklären und indem wir bei ihr nachfragen, was dazu führt, dass die Meetings nicht weit oben auf ihrer Prioritätenliste stehen, erleichtern wir das wechselseitige Verstehen. In der gewaltfreien Kommunikation gibt es daher zwei weitere Schritte, die auf die Beschreibung der Wahrnehmung und die Schilderung eigener Gefühle folgen sollen. Zunächst soll es einen Austausch über persönliche Bedürfnisse und Wertvorstellungen geben. Dann soll der Feedbackgeber eine konkrete Bitte ans Gegenüber richten.
In der praktischen Umsetzung der gewaltfreien Kommunikation im 3W-Feedback bleibt von diesen beiden Schritten allerdings meist nur die Bitte erhalten, auch wenn in den Anleitungen zur Methodik teilweise steht, dass man seine Bedürfnisse thematisieren kann. Mehr noch, aus der Bitte wird ein Wunsch. Damit ist zwar gemeint, dass das Gegenüber alle Freiheiten haben sollte, selbst zu entscheiden, wie es mit dem Wunsch umgehen will. Doch die Versuchung, unter der Überschrift Wunsch eine Lösungsstrategie für ein Problem vorzugeben, ist für die meisten Menschen, die ein Feedbackgespräch wagen, unvorstellbar groß. Mögliche Argumente lauten: Der Prozess wird dadurch zeitlich abgekürzt. Ich weiß ja schon, wie es gehen muss. Der andere erwartet von mir eine Lösung, wenn ich das Gespräch initiiere. Wenn ich keine Lösungsidee hätte, würde ich das Gespräch gar nicht suchen. Am Ende stehen dann Sätze wie: Wir wünschen uns, dass du in Zukunft pünktlich bei unserem Meeting bist.
Es gibt keine Situation im beruflichen Umfeld, in der so ein Wunsch nicht als Forderung missverstanden werden könnte. Das Resultat ist dann alles andere als selbstverantwortliches Handeln. Viel wahrscheinlicher ist frustrierte Hinnahme oder Auflehnung, bei manchen still und innerlich, bei anderen laut und deutlich. Mehr Druck erzeugt eben nicht mehr Wirkung. Mehr Druck erzeugt mehr Widerstand. Mag sein, dass dann trotzdem genau das gemacht wird, was gefordert wurde, doch von einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe kann nicht die Rede sein. Und somit auch nicht davon, das Wissen und die Kompetenzen aller zu nutzen, um gemeinsam voranzukommen, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Das 3W-Feedback hält diejenigen, die es anwenden, letztlich in hierarchischen Verhältnissen fest, selbst wenn es nicht von Führungskraft zu Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, sondern unter Kollegen erteilt wird. Denn die Verantwortung bleibt beim Feedback bzw. Lösungsgeber hängen. Falsch oder missverständlich umgesetztes Feedback kann daher zur echten Entwicklungsbremse in einem agilen Team werden.
Im 3A-Feedback kommt deswegen die Bitte, also der vierte Schritt der gewaltfreien Kommunikation, beziehungsweise der Wunsch als letzter Schritt des 3W-Feedbacks, gar nicht erst vor. Der Ersatz dafür ist die explizite Aufforderung, gemeinsam nach Alternativen zu suchen. Dafür wiederum ist es nötig, dass zwischen Feedbackgebenden und Nehmenden ein reger Austausch über ihre unterschiedlichen Werte und Bedürfnisse entsteht. Dass also dem dritten Schritt der gewaltfreien Kommunikation ausreichend Raum gegeben wird. Denn erst dann kann sich auch der Raum des Denkbaren erweitern.
Was einem solchen Dialog oft entgegensteht, ist der Umstand, dass viele Menschen Bedenken haben, ihre Bedürfnisse oder Wertvorstellungen auszusprechen. Zum Beispiel, weil sie davon ausgehen, dass diese sich unter den gegebenen Rahmenbedingungen ohnehin nicht erfüllen lassen und dass es deswegen nichts bringt, sie zu thematisieren. Doch wer nicht nur als Feedbacknehmer oder Feedbacknehmerin zu oft schweigt und einfach übernimmt, was andere als Wunsch oder Bitte getarnt fordern, kann sich mit seiner Arbeit irgendwann nicht mehr identifizieren. Auch deshalb ist es so wichtig, die eigenen Wertvorstellungen einzubringen. Und zwar auch oder gerade dann, wenn diese sich nicht mit denen der anderen im Team decken.
Meiner Erfahrung nach ist Einvernehmen gar nicht das alles entscheidende Kriterium, um am Ende zufrieden aus einem Feedbackgespräch gehen und gut miteinander arbeiten zu können. Es geht vielmehr um das Gefühl, gehört worden zu sein. Emotional macht es einen großen Unterschied, ob meine Anliegen gar nicht Teil des Gesprächs waren oder ob ich gehört worden bin und letztlich dennoch eine andere Lösung angemessener erscheint. Wer sich wahrgenommen fühlt, kann eine Entscheidung, die er sich idealerweise anders gewünscht hätte, eher innerlich mittragen und umsetzen, als wenn dies nicht der Fall ist, und wird sich beim nächsten Mal wieder mit seinen Vorstellungen zu Wort melden. Davon profitieren am Ende alle. Verschiedene, oft auch konkurrierende Bedürfnisse und Ideen einbringen und ausdiskutieren zu können, ist der Faktor, der in einem agilen Team erheblich dazu beiträgt, dass tragfähige, neue Lösungen gefunden werden können. Lösungen, die die echte Weiterentwicklung versprechen.
Ja, wir gehen, wenn wir Feedback geben, ohne selbst eine Lösung im Ärmel zu haben und diese als Wunsch an unser Gegenüber zu richten, das Risiko ein, mit unserem Anliegen einer Veränderung nicht ernst genommen zu werden. Doch es ist eben diese innere Haltung, dass die besten Ideen im Miteinander entstehen. Es ist die Offenheit dafür, dass unser Gegenüber auch Nein sagen darf, dass es unseren Ideen nicht folgen muss, sondern eigene entwickeln kann, die Menschen empowert und ein agiles Mindset auszeichnet. Nur so kann das Gegenüber auch Ja sagen. Ja dazu, gemeinsam neue Wege zu suchen. Gelebte Agilität beinhaltet, dass aus Feedbackgesprächen echte Dialoge werden.
Sie hatten den Artikel Feedback in der agilen Arbeitswelt. Wünsch dir nichts. Von Susanne Petz aus der Ausgabe Mai 2025 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Musterbruch, zweckfreie Selbstbeschäftigung und dysfunktionale Verhaltensstrategien, die Selbstwert-Abwärtsspirale.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.